3. Januar 1968, Mittwoch. In der Dunkelheit des frühen Morgens griffen heute feindliche Streitkräfte den Luftwaffenstützpunkt der Vereinigten Staaten bei Da Nang an mit etwa 30 Salven von Raketen des Kalibers 122 und zertrümmerten einen Kampfbomber vom Typ F-4 Phantom. Bei dem 11-minütigen Angriff auf den Stützpunkt wurden 3 weitere Flugzeuge beschädigt. Sprecher der Streitmächte gaben an, es seien 3 Angehörige der Luftwaffe und einer der Marine verwundet worden und etwa ein Dutzend weiterer Soldaten hätten sich Verletzungen zugezogen, als sie sich in Deckung bringen wollten. So weit war es in Jericho nicht. Der Flugplatz war bei Weitem nicht fertiggestellt. Vorher wollte Jericho sich wenigstens einen Juden vom Hals schaffen. Sie taten das für Arthur Semich, Doktor der Veterinärmedizin, Hausbesitzer, Kontoinhaber. Sie taten das nicht für Oskar Tannebaum, der in der kurzen Straße in 2 Zimmern an einem Hof wohnte, ohne dass ihn die Ladenklingel noch oft zu Verkäufen gerufen hätte. Gummistiefel, blaue Jacken, grüne Mützen, all das konnte man von Kneetz mitbringen, von Wismar, von Lübeck. Herr Tannebaum zahlte seine Steuern wie Semich, aber er hatte nicht Freunde in den bürgerlichen Familien. Seine Kinder schickte er in zu oft ausgebesserten Sachen vors Haus. Seine Frau kaufte so sparsam ein, als fürchte sie, betrogen zu werden. Der hatte reiche Verwandtschaft in der Kreisstadt gehabt. Der Verwandtschaft war er nicht ansehnlich genug gewesen, zum Mitnehmen nach Hamburg oder Holland, wohin die immer gefunden hatten. Oskar war nicht Mecklenburger, seine Frau war aus den verlorenen Ostgebieten und schließlich waren die Tannenbaums im besten Fall vor 10 Jahren nach Jericho gekommen. Dr. Arthur Semich hingegen kam aus der Krisengegend, fast konnte man schon an Ludwigslust denken und die großherzogliche Residenz. Seine Frau war eine geborene Köster aus Schwerin und überdies von Natur evangelisch. Arthur hatte seine Praxis vor 17 Jahren in Jericho angefangen. Er war nicht nur in die Ställe, auch an die Kaffeetische gebeten worden, ob nun bei den Bülows, den Oberbülows oder bei Dr. Erdammer. Arthur hatte dazugehört, mit Besitz, mit Bildung, mit seinen zutraulichen Erzählungen, mit seiner Verschwiegenheit, seinen unzähligen Reimen für jedes Kind, das ihm vor die Beine gelaufen war. Arthur sollte nichts passieren. Er hatte schon etwas eingesehen, als er sich das kleine viereckige Bärtchen unter der Nase wegnahm. Er konnte nun gar nicht anders als einsehen, dass er weggehen sollte. Papenbrock hat angefangen. Nein, angefangen hat diesmal Axel von Ramin. War es nicht doch Avenarius? Avenarius, kalter Morgen? Crespal war es. Sie kamen von vielen Seiten auf ihn zu. Da half ihm ärgerliches Benehmen nicht. Und seiner Verlegenheit hörten sie so aus Zorn zu, dass jeweils er das nächste Wort sagen musste. Er konnte einen von Ramin, Baron seit Jahrhunderten, nicht gut aus dem Haus weisen, wenn der sich zu einer Beratung wegen Kuhstallumbauten angemeldet hatte und sein Gespann nicht auf den Hof fuhr, sondern es auf der Berg, mitten auf der Straße anband, allen Blicken sichtbar. Von Ramin hörte sich wirklich eine halbe Stunde an, was Semich ihn an neuester Hygiene in der Rinderzucht vortragen konnte. Dann, ohne dass er sein voll ausgekantetes Gesicht weniger streng gehalten hätte, kam er zu sprechen auf einen Freund im Österreichischen, für den Semich schon einmal etwas erledigt hatte. Auf den Grafen Naklinski, genannt Nagel, kurz Beatus Nagel. Beatus sei nach wie vor erleichtert, dass sein Weimaraner nach Semichs Kur so erholt sei. Beatus verfüge über umfängliche Ländereien und sei im Übrigen erhaben über die Albernheiten eines Hitler und halte den deutschen Reichskanzler gar nicht für einen echten Landsmann. Nun war Laglinskin etwas aufgefallen. Er hatte seine Hunde, obendrein stand bei ihm Milchvieh, bewegte er Pferde, hatte er Verluste unter Schweinen wie Hühnern. Für alles musste er einen Arzt aus der Stadt kommen lassen. Es war demnach nicht die Ökonomie, sondern die Vernunft, einen eigenen Veterinär zu halten, dem er einen Nebenerwerb im Dorf nicht beschneiden werde. Und bei ihm äßen Akademiker an der Tafel mit und hätten Wohnung im Schloss. Herr von Ramin bat um die Zusendung einer Liquidation für die Konsultation, ließ sich Frau Dr. Semich empfehlen und ging mit einer selbstempfundenen Bemerkung über das niederösterreichische Klima Und es war Semich, nicht der Baron, der sich übers Haar streichen musste, als er an seiner Tür stand und dem ungebetenen Ratgeber nachsah. Papenbrock wollte nicht. Papenbrock weigerte sich, das Geld von Semichs Konto als Tilgung eines Darlehens in die eigene Kasse zu nehmen. Es sei eine Vortäuschung von etwas und gegen die guten Sitten. Papenbrock sperrte sich dagegen, Semichs Haus zu kaufen. An Häusern mangle es ihm nicht in Jericho. Und er benötige sein Bares für eine versprochene Sicherheit in Lübeck. Papenbrock hatte Angst. Der alte Mann saß krumm da, legte die Zigarre angewidert weg, bis am Fingerknöchel und hatte sich endlich so weit, dass er auf die Juden zu schimpfen anfing, mit einer hackenden, fast keifenden Stimme, mit abfälligen Handschwenken, sehr begierig auf das Ende der Unterredung. Er war so geniert, er mochte Crespal nicht ansehen. Semich war sehr zufrieden. Auf die Art war es nicht von ihm zu verlangen. Er hatte sich daran gewöhnt, ohne das Telefon zu leben. Die Fahrten über Land, die Nachtarbeit, es hatte ihn doch angestrengt. Jetzt kam er zum Lesen. Auch Dora komme besser aus mit dem Haushalt, die regelmäßigen Zeiten. Ihm falle es nicht schwer, auf den Skat mit Dr. Berling zu verzichten. Ohnehin sei Crespal da besser und einen dritten würden sie noch finden. Er lasse sich nicht wegschicken aus Jericho. Dann kam Dr. Avenarius Kolmorgen, Anwalt der Rechte. Er ging nicht in die Beek, er lud das Ehepaar Semich und das Ehepaar Crespal ein zu einem Abend mit Rotwein und, wenn es denn sein wollte, Skat. Avenarius hatte Kummer. Es ging ihm gegen den Strich, dass sein Kollege Friedrichsen in Güstrow sollte Erniedrigungen hinnehmen müssen, die nicht nur das Jüdische an ihm, sondern geradezu seinen Stand betrafen. Friedrichsens hatte er nicht helfen können. Er konnte immer noch einem Akademiker am Ort unter die Arme greifen. Ist Friedrichsen döft? Nein. Steht dat noch an? Steht noch ups in Schild, Dr. Jur? Schrift dat an, dat hein Juden is? Kolmorgen hatte wiederum sein Dienstmädchen aus dem Haus geschickt, zog seine Gäste selber an ausgestreckter Hand in seinen Salon und hielt stehenden Fußes eine Rede, in den Füßen wippend, den mächtigen Kopf hoch erhoben über den kleinen, gedrungenen Körper. Er sprach von den Rechten. Es lief darauf hinaus, dass er ein Darlehen benötige, unter anderem für den Kauf eines uns bekannten Hauses an der Beek, und dass er in den Geboten und Verboten des Devisenrechts nicht eben firm sei, sondern dergleichen seit eh und je einem Handelshaus zu Bremen übertrage, das er empfehle. Er wölbte seine Augenbrauen so prozessmäßig wie in den berühmtesten Stunden seiner Zeugenverhöre. Er blickte Dora Semich nahezu liebevoll in die Augen. Er gab sich Mühe. Dann trank er sehr rasch, war für einen Skat bald nicht mehr zu gebrauchen, starrte seine Gäste trübglasig an und die Mundwinkel hingen ihm. Crespal, der allein gekommen war, kam er vor wie ein altes Kind, das eine Kränkung nicht verbeißen kann. Denn Semich sah es nicht ein. Er verbat sich die Einmischung. Er ließ sich von Dora für seinen Ton tadeln. Er ließ Dora Zeit, das ihre zu sagen. Und Dora sah ihn an, legte die Lippen etwas fester aufeinander und nickte. Sie hatte nicht einmal geseufzt. Crespal bot Semich sein Guthaben auf der Surrey Bank of Richmond zur Verrechnung an und Arthur wollte davon nichts hören. Crespal sagte, wir heben alles getreulich auf und nicht ein Pfennig soll fehlen. Semich sagte, mein lieber Herr Crespal, wenn ich Ihnen nicht gut genug bin. Axel von Armin hatte die Briefe von seinem Beatus richtig bestellt und war nun gekränkt, dass ein Tierarzt sich herausnahm, den nächsten Schritt zu verweigern, in einer Sache, die immerhin nicht eine Person gewöhnlichen Standes in Gang gesetzt hatte. Und Avenarius, wenn er Crespal begegnete, vergaß es mitunter, seinen Kopf in anmutiger Drehung aus den Schultern hochzuwinden und mit geheimnisvoller Bedeutung zu sagen, gut bei Sach, Crespal, gut bis Sach. Lisbeth Crespal sagte, Christus war auch ein Jude, denn sind wir auch welche. Lass Semigmann in Ruhe. Und Papenbrock sagte, wenn ihr ihn denn loshaben wollt, im Guten geht ja nicht. Versucht es doch mal im Bösen.